Merry Christmas, frohe Weihnachten, wünsche ich uns allen von Herzen. Wir feiern ja viel in diesen Tagen. Wir sind mit unseren Familien zusammen. Es gibt verschiedenste Familienfeste, kleiner, grösser. Aber es heisst ja nicht immer, dass alles nur Frieden und Freude und Zufriedenheit ist. Vielleicht ist es in deiner Familie so, dass es Themen gibt, die man lieber nicht ansprechen sollte, weil es da vielleicht Streit gibt oder eine schlechte Stimmung. Vielleicht ist deine Familie gar nicht zusammen, weil vielleicht jemand nicht mehr da ist, verstorben ist. Vielleicht auch jemand nicht da sein kann, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht liegt auch einfach ein schwieriges Jahr hinter dir. Vielleicht hast du Sorgen gehabt, Herausforderungen, Krankheit, wo du merkst, so glücklich, so fröhlich kannst du gar nicht in die Weihnachten hineingehen. Vielleicht hast du auch Entscheidungen getroffen in dem letzten Jahr, wo du denkst, ja, das hat mich jetzt an einen Ort geführt, wo ich eigentlich gar nicht so wollte, aber jetzt bin ich da. Und das ist doch die Realität von uns Menschen. Das ist doch auch die Realität von Weihnachten, von diesen Familienfesten, die wir vielleicht haben. Und in dem Zusammenhang hört man vielleicht manchmal den Satz, dass man sagt, ja, wir sind doch alles nur Menschen. Wir sind doch alles nur Menschen. Und mit dem will man dann einmal sagen, ja, wir haben doch alle unsere Ecken und Kanten, wir haben doch alle unsere Fehler, wir haben doch alle unsere Versagen im Leben. Und hey, das stimmt. Wir sind alles nur Menschen. Nur, ich höre den Satz manchmal nicht so gerne, weil es für mich ein bisschen resigniert tönt. So im Stil von, ja, es wird sich eh nie wirklich etwas ändern. Wir sind ja nur Menschen. Und bei uns Menschen bleibt halt immer ein bisschen gleich. Ich weiss nicht, ob du das kennst. Vielleicht wünschst du dir, dass es ein bisschen weniger würde menscheln an Weihnachten. Dass ein bisschen weniger von diesen Konflikten oder Herausforderungen sichtbar wäre. Interessant ist nur, dass wir an Weihnachten feiern, dass Gott Mensch wird. Gott wird Mensch. Also am Menschsein an sich kann es nicht liegen. Das Menschsein an sich ist nicht negativ. Menschsein an sich ist nicht das Problem. Wir haben uns ja in den letzten Sonntagen in diesem Advent intensiv mit dem Prolog von Johannes beschäftigt, die ersten Verse, seine Einleitung zu seinem Evangelium. Und wir haben verschiedene Gründe gesehen, oder Bedeutungen von Weihnachten. Und heute, an diesem Weihnachtstag, schliessen wir ab mit dem wichtigsten Grund, dem zentralen Vers. Auf alles steuert Johannes in seinem Prolog hin, auf den Vers 14, den wir schon gehört haben in der Lesung. Und ich werde eigentlich die ganze Predigt nur über diesen Vers reden. Das ist der Vers 14, wo es heisst, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Und der Vers, würde ich sagen, ist die Hauptaussage von Johannes über Weihnachten. Er sagt, das ist die Bedeutung von Weihnachten, wenn man sie in einem Satz zusammenfassen will. Aber es ist eigentlich auch die Hauptsache oder die Hauptaussage über das Leben von Jesus. Es ist die Zusammenfassung in einem Vers, was Jesus auf dieser Welt gemacht hat und warum, dass er in die Welt gekommen ist. Und es ist gerade schon mal erstaunlich vorweg, es gibt keine andere Religion, wo wir behaupten, dass ein Gott oder einer von den Göttern von ihrer Religion Mensch geworden ist. Es gibt schon Religionen, die sagen, dass sich Gott eine Art verkleidet hat und als verkleideter Mensch auf die Welt kommt. Aber es gibt keine Religion, die sagt, dass Gott wirklich Fleisch und Blut angenommen hat, ein kleines Baby geworden ist. Das ist absolut einzigartig für Jesus und den christlichen Glauben. Und das zeigt uns schon mal, wie erstaunlich und wie revolutionär das Fest von Weihnachten ist. Gott wird Mensch. Und ich werde heute über drei Aspekte reden, die in diesem Vers sichtbar werden. Nämlich die Menschlichkeit von Jesus, die Herrlichkeit von Jesus und die Gnade und Wort von Jesus. Und ich werde anfangen mit seiner Menschlichkeit. Der Johannes schreibt, das Wort wurde Mensch. Und wir haben gesehen, dass die Idee oder das Konzept von dem Wort, griechisch Logos, das zieht sich durch den ganzen Prolog. Der erste Vers vom Prolog, der kommt das schon vor. Dort sagt er, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Und dann in dem Vers 14 zeigt der Johannes, dass das Wort, durch das die ganze Welt geschaffen worden ist, durch das alles worden ist, was wir sehen und was da um uns herum ist, dass das Wort selber in die Welt hineingekommen ist und Mensch geworden ist, dass Gott selber Mensch geworden ist. Der ewige, der unendliche Gott kommt in unsere Realität hinein. Der Schöpfer kommt in seine Schöpfung hinein. Gott kommt zu uns. Er wird persönlich, er wird greifbar, er wird berührbar. Und Gott macht das, um uns zu zeigen, wer er ist und wie das er ist. In Jesus können wir erkennen, wie Gott ist. In Jesus kommt Gott sozusagen ein Gesicht über. Der ewige, der unendliche Gott wird persönlich, kommt das Gesicht über, wird greifbar. Und das versteckt der Johannes eigentlich hinter dem Wort Logos, wo eben Wort heisst auf Griechisch. Und wir müssen das mal überlegen, oder? Ein Wort, wenn jemand redet, ist das eigentlich die schlussendliche Offenbarung von jemandem. Ich mache ein banales Beispiel. Wenn nachher in der Cafeteria jemand, wir sehen eine Person, die trinkt einen Tee, aber wir haben beobachtet, dass sie letzte Woche einen Kaffee getrunken hat in der Cafeteria, dann können wir nicht so genau wissen, hat jetzt die Person lieber Kaffee oder Tee. Wir können nur beobachten, oder? Wenn wir dann aber zu dieser Person hingehen und fragen, was trinkst denn du jetzt lieber? Würden wir vielleicht erfahren, dass die Person eigentlich am liebsten eine heisse Schocke wette am Sonntagmorgen. Aber weil es keine heisse Schocke gibt, muss sie halt zwischen Tee und Kaffee entscheiden. Und weil sie beides nicht so gern hat, nimmt sie es abwechslungsweise. Aber das können wir nur wissen, weil die Person uns das sagt, mit Wort. Das können wir nicht beobachten. Und schaut, genau so ist es mit Gott. Wir können in der Natur, wir können an den schönen Bergen und am wunderbaren Sonnenuntergang erkennen, dass es da einen Künstler und Schöpfer Gott gibt, der die Welt einmalig und wunderbar gemacht hat. Aber nur in Jesus, sein Wort, hören wir, sehen wir, wie das Gott wirklich ist. Sein Wort ist die schlussendliche und wahre Offenbarung. In Jesus bekommt Gott ein Gesicht, in Jesus zeigt er uns, wie er wirklich ist. Und dann ist sehr interessant, Johannes verwendet da nicht einmal das Wort Mensch, wo er sagt, und das Wort war Mensch, sondern eigentlich braucht er das Wort Fleisch. Und ältere Übersetzungen, zum Beispiel der Luther, der übersetzt ein bisschen direkter und dort heisst es, und das Wort war Fleisch. Im Griechischen ist es so, es gibt zwei Wörter für Körper oder Fleisch, nämlich Soma und Sarx. Jetzt wird es ein bisschen griechisch für einen Moment, aber es ist aber spannend. Soma kennen wir zum Beispiel von den psychosomatischen Erkrankungen, oder? Wenn jemand krank wird und es betrifft nicht nur den Körper, sondern auch die Psyche, dann redet man von einer psychosomatischen Krankheit. Und Soma heisst eigentlich einfach den ganzen Körper, betrifft den ganzen Körper. Sarx dagegen ist mehr so wirklich Fleisch und Knochen, so wirklich das Material, wo wir da draus gemacht sind. Und Soma ist ein schöneres Wort, so für Körper als Ganzes. Und Sarx ist eigentlich ein bisschen der negativere, ein bisschen der niederere, ein bisschen der fleischlichere Ausdruck für Fleisch. Jetzt der Johannes hätte natürlich sehr wohl können Soma wählen. Es wäre ein schöner Begriff gewesen. Aber ich bin überzeugt, er wählt sehr bewusst den fleischlicheren Ausdruck, nämlich Sarx. Er redet wirklich von Fleisch und Blut. Und ich glaube, er will uns deutlich machen, dass Jesus als Mensch mit zutiefst menschlichen Bedürfnissen in die Welt hineingekommen ist. Ich meine, Jesus hat ganz sicher geschwitzt und hat wahrscheinlich auch manchmal nicht so fein geschmeckt. Er hat nicht einfach immer nur göttliches Deo an sich gehabt. Er hat Hunger gehabt, er hat müssen trinken, er war müde gewesen, er musste schlafen, aufs WC müssen. Also Johannes sagt, er war ganz ein normaler Mensch gewesen, mit all diesen menschlichen Bedürfnissen, die wir alle auch haben. Und die Aussage, dass das Wort, das ewige Wort, Gott selber, Fleisch wird, das war sehr skandalös gewesen in der Zeit von Johannes. Und zwar Der Johannes schreibt ja an beide Gruppen. Er schreibt an die Juden und an die Griechen. Und für die Juden war das skandalös, weil die Juden haben so eine Ehrfurcht vor Gott, dass sie den Namen für Gott, Yahweh, gar nie ausgesprochen haben. Sie haben entweder Adonai gesagt, Herr, oder Hashem, also den Namen, aber sie haben eigentlich Yahweh nie ausgesprochen, weil sie so viel Ehrfurcht gehabt vor Gott. Und der Johannes sagt da, der Yahweh, der ewige Gott, der wird jetzt ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und das ist eigentlich eine happige Botschaft für die Juden. Und für die Griechen übrigens genau das Gleiche. Für die Griechen war das Problem, dass der Körper eigentlich haben sie immer als eine Hülle empfunden, die man verlassen muss. Das wirklich Wichtige ist der Geist. Und man hat versucht, irgendwo den Körper zu verlassen, dass man eben nur noch im Geist ist. Das war das Ziel. Und für einen Griechen wäre es undenkbar gewesen, dass ein Gott wirklich Mensch werden würde. Weil das war ja wie ein Abstieg. Das Körperliche war etwas Niederes gewesen. Und wenn der Johannes da sagt, die letzte, die wichtigste Offenbarung von Gott ist ein Mensch, der Fleisch und Blut wird, ist das für Griechen absolut unerhört gewesen. Es wird doch kein Gott ernsthaft wirklich Mensch werden. Das ist ein Abstieg. Aber genau das passiert da. Das passiert an Weihnachten. Gott wird Mensch. Aber was heisst das für uns, wenn wir mal ein bisschen die philosophische Ebene verlassen? Die Menschlichkeit von Jesus zeigt uns, dass Gott bereit ist, sich die Finger dreckig zu machen. Jemand hat auch mal von der Dirty Glory geredet, das war Pete Gregg. Also die Herrlichkeit, die sich dreckig macht. Gott ist nicht weit weg, er ist nicht irgendwo im Himmel und wir wissen nicht genau wo, sondern Gott, der Gott ist ein Gott, der sich involviert, der sich die Finger dreckig macht, der bereit ist, zumindest in unsere Realität, zumindest in unseren Alltag hineinzukommen. Und im Leben von Jesus sieht man das immer und immer wieder. Er hat sich mit Leuten abgegeben, wo man gesagt hat, die sind unrein, die sind dreckig, die sollte man eigentlich nicht berühren. Und Jesus ist denen näher, er hat sie angelenkt. Er hat mit ihnen zusammen gegessen, mit den Randständigen, mit denen, die man eigentlich ausgestoßen hat aus der Gesellschaft. Und dann ist die Frage, wie ist das mit uns? Machen wir uns auch so verletzlich, wie Gott sich verletzlich macht? Sind wir auch bereit zu dienen, wie Gott dienet hat? Involvieren wir uns in unserem Umfeld? Involvieren wir uns bei den Leuten, die wir mit ihnen zu tun haben? Oder sind wir lieber ein bisschen auf Abstand und schauen und beobachten? Auch hier in der Kirche, tun wir einfach ein bisschen beobachten, was so läuft? Oder sind wir Leute, die sich involvieren, die dienen, die sich einfach verletzlich machen, weil sie etwas tun? Wenn Gott Mensch wird, dann ist er auch ein Vorbild für uns, um uns zu zeigen, was es bedeutet, wirklich Mensch zu sein. Nämlich sich zu involvieren, sich verletzlich machen, zu dienen, dort herzugehen, wo vielleicht andere nicht hergehen würden. Das ist die Menschlichkeit von Jesus, die sichtbar wird an Weihnachten. Die Menschlichkeit von Gott sogar. Und dann geht es aber weiter. Wir sehen nicht nur seine Menschlichkeit, sondern wir sehen auch seine Herrlichkeit. Der Johannes redet über das, über die Herrlichkeit von Jesus. Das geht so weiter. Wir haben erst 3, 4 Wörter von dem Vers bearbeitet. Also wir haben noch ein bisschen. Es heisst nachher, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Jetzt wieder, der Johannes hätte viele verschiedene Wörter können wählen, für das beschreiben, dass Jesus zumindest unter uns war, unter uns gelebt hat, mit Menschen zusammen war. Aber er verwendet ein ganz spezielles Wort. Und das kommt in unseren deutschen Übersetzungen nie so über. Man übersetzt es nie so, weil er schreit wörtlich, das Wort wurde Mensch und zeltete unter uns. Und ich habe natürlich Freude, wenn ich so etwas lese. Als begeisterter Zeltler und Camper verstehe ich Jesus. Also ich meine, Zelteln ist wirklich cool. Also es ist richtig schön, oder? Und dort in Israel ist es wahrscheinlich auch ein bisschen weniger kalt als bei uns so im Winter. Du könntest vielleicht auch dann zelteln. Kannst auch gut reisen, oder? Wenn du zeltelst, bist du mobil und lebst wirklich ganz gut. Lebt sich wunderbar. Es ist natürlich nicht ganz das Zelt gemeint. Es ist ein anderes Zelt gemeint. Wo das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, aus der Sklaverei befreit worden ist, sind sie nachher jahrelang in der Wüste unterwegs gewesen. Und Gott hat den Wunsch gehabt, dass er gesagt hat, ich will zumindest unter meinem Volk sein. Das war schon immer der Wunsch von Gott. Und er hat gesagt, baut mir ein Zelt. Stiftshütte hat die geheissen. Baut mir ein Zelt und ich will in dieser Hütte wohnen, mitten unter euch. Und mit dem, dass der Johannes da sagt, und Jesus hat mitten unter uns zeltet, tut er die Geschichte von Israel, die Geschichte von dieser Stiftshütte in Erinnerung rufen. Und damals, wo die alten Israeliten die Stiftshütte gebaut haben und fertig gebaut haben, ist die erfüllt worden mit einer dichten Wolke. Das ist die Herrlichkeit, die Gegenwart von Gott gewesen. Wir lesen das im 2. Buch Mose, im letzten Kapitel, dort heisst es, da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und später, als dann die Israeliten nicht mehr gewandert sind, wo sie ins Land Kanaan gekommen sind, wo sie sogar einen Tempel gebaut haben, heisst es wieder das Gleiche. Der Tempel, den sie fertig gebaut haben und den eingeweiht haben, ist er erfüllt worden mit einer dichten Wolke, wo gestanden ist, oder das ist die Bedeutung davon, ist die Gegenwart von Gott, die handfeste Gegenwart, die Herrlichkeit von Gott, hat nicht nur das Zelt gefüllt, sondern jetzt auch den Tempel. Und wenn der Johannes jetzt von dem zeltenden Jesus redet, dann sagt er damit, dass die Stiftshütte und der Tempel nur Hinweise gewesen sind, nur Zeichen gewesen sind auf Jesus hin. Sie sind nur Hinweise gewesen, Wegweiser. Und Jesus ist jetzt der wahre Tempel, der neue Tempel. Die wahre Stiftshütte. Das Zelt, wo alle darauf gewartet haben. In Jesus wohnt Gott jetzt wirklich bei uns Menschen. Das ist die Herrlichkeit, das ist die Gegenwart von Gott. Und der Johannes beschreibt dann die Herrlichkeit noch ein bisschen näher. Er sagt dann im zweiten Teil von Vers 14, wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. Und auch das, wir sind nicht Juden, aber für Juden ist das eine schockierende Aussage. Weil eigentlich ist es Menschen nicht möglich gewesen, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Menschen haben nicht dürfen Gott sehen, sein Angesicht und seine Herrlichkeit, sonst wären sie tot umgekehrt. Der Mose ist einer von denen gewesen, wo Gott am nächsten war, ein Vertrauter von Gott, ein Freund von Gott, heisst es von ihm. Und er hätte sich so sehr gewünscht, einmal das Gesicht von Gott zu sehen. Und zu ihm sagt Gott, auch im 2. Buch Mose, Vers Kapitel 33, mein Gesicht darfst du nicht sehen, denn kein Mensch, der mich gesehen hat, bleibt am Leben. Und der Johannes sagt da, die heilige, ungezähmte, wilde Herrlichkeit Gottes, seine Gegenwart, seine rohe Gegenwart, wo kein Mensch gesehen hat und am Leben geblieben wäre. Die Herrlichkeit, die dürfen wir jetzt in Jesus sehen. In Jesus kommt die Herrlichkeit in die Welt hinein, wird berührbar, wird nahbar, damit wir Gott sehen können, wie er ist. Das ist das Revolutionäre, das Johannes hier beschreibt. Und dann habe ich überlegt, ja, was heisst denn das, Gottes Herrlichkeit sehen? Was heisst das? Einfach ein schöner Glanz oder was auch immer. Wenn wir ein bisschen weiterdenken, die Herrlichkeit von Gott ist seine Gegenwart, seine Anwesenheit, seine Kraft spürbar. Und der Tim Keller hat über diese Stelle in einer Predigt Folgendes gesagt. Er hat gesagt, Jesus ist nicht weniger als das Ende von aller Religion. Jesus ist das Ende von aller Religion. Und was meint er mit dem? In allen Religionen dieser Welt gibt es Tempel, es gibt Häuser, es gibt Moscheen, es gibt Orte, wo man her muss, um dem Gott zu begegnen. In verschiedensten Formen. Aber Tempel ist ein wichtiges Element von Religion. Ein anderes wichtiges Element ist, dass es Priester gibt, also Leute, die vermitteln zwischen Gott und den Menschen. Zu Gott redet im Auftrag der Menschen und wo zu den Menschen redet im Auftrag von Gott. Und das dritte Element ist, dass man Opfer bringen muss. In vielen oder in allen Religionen muss man irgendwelche Opfer bringen, um Gott besänftigen. Oder man bringt das Opfer, damit Gott einem lieb hat. Oder dass Gott einem sieht und dass Gott für einen etwas macht und so weiter. Jetzt aber in Jesus ist Gott selber in die Welt hineingekommen. Nicht wir mussten einen Weg zu Gott finden. In Jesus, Jesus war der wahre Tempel. Er ist der Tempel, dass es keine anderen Tempel mehr braucht. Jesus war der Priester, damit es keine Priester mehr braucht. Die Pfarrer sind übrigens keine Priester, gell? Einfach, dass wir das geklärt haben. Es braucht keine Priester mehr, weil Jesus unser Priester ist. Und es braucht keine Opfer mehr, weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und das einmalige und wichtigste Opfer für uns gebracht hat. Und darum sagt Tim Keller da ziemlich steil, Jesus ist das Ende von aller Religion. Es braucht in dem Sinn keine Religion mehr. Darum ist Jesus nicht vergleichbar mit anderen Religionen. Das Christentum ist nicht eine Religion unter anderen, sondern es löst eigentlich Religionen auf, weil es all die Elemente so nicht mehr braucht. Und nochmal der Tim Keller, er sagt dann, Religion sagt, wenn ich gehorche, dann wird Gott mich lieben und annehmen. Aber das Evangelium, also die Botschaft von Jesus, sagt, Gott liebt mich und nimmt mich an, darum will ich gehorchen. Also es ist eine völlige Umkehr von dem, wo wir das Gefühl haben, müssen wir für Gott tun. Es ist nicht so, dass wir etwas für Gott tun müssen, sondern dass Gott etwas für uns da hat. Er ist in die Welt hineingekommen. Nicht wir müssen den Weg zu Gott suchen, sondern Gott hat den Weg zu uns gebahnt. Und darum dreht sich da in der Lenzkirche immer und so viel um Jesus. Weil wenn wir sein Leben studieren, wenn wir seine Worte lehren, wenn wir seine Predigten anhören, wenn wir uns von ihm prägen lassen, dann können wir mehr und mehr lernen, wie Gott wirklich ist. Wie Gott wirklich ist. Und wir können auch lernen, wie Gott sich das gedacht hat, dass wir leben sollen, wie er sich ursprünglich gedacht hat. Der Johannes schreibt es so, kein Mensch hat jemals Gott gesehen, das ist Vers 18. Doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist und in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, hat ihn uns gezeigt. Und wir haben nicht nur das Vorbild von Jesus, oder wir sehen, wie Jesus gelehrt und gelebt hat, sondern Jesus hat uns auch noch den Heiligen Geist geschenkt. Und somit lebt der Jesus sogar jetzt in uns. Damit wir die Herrlichkeit Gottes nicht nur um uns sehen, sogar in uns haben und dürfen erleben. So grundlegend und radikal anders ist der Weg von Jesus im Vergleich zu allen Religionen. Und dann das Dritte, nach seiner Menschlichkeit und seiner Herrlichkeit, ist noch seine Gnade und Wort. Der letzte Teil von dem Vers 14, dort heisst es, in ihm, also in Jesus, sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Gnade ist so ein Wort, das Christen oft brauchen, das hört man sehr viel. Beim Johannes in seinem Evangelium kommt es interessanterweise nicht so oft vor. Und wenn er es braucht, dann geht es in eine gewisse Richtung, die er damit beschreiben will. Und zwar, Gnade, das Wort, auf Griechisch heisst, oder ist verwandt mit dem Wort Freude. Also durch die Gnade von Gott kommt Freude in unser Leben hinein. Das ist die Betonung von Johannes. Also man kann sagen, die Gnade von Gott bringt Freude hervor. Und was sicher ist bei dem Gott, der in Jesus in die Welt hineingekommen ist, er will uns nicht die Freude wegnehmen. Er will uns nicht ein trauriges Leben schenken. Er will uns nicht einengen, sondern er will uns Freiheit schenken, er will uns Weite schenken, er will uns Freude schenken im Leben. Gott will uns nicht das Leben schwer machen, Gott will uns nicht das Leben irgendwo eng machen, sondern er will uns Freude schenken, die trotz allen Umständen, auch schwierigen Umständen in unserem Leben, immer unser Leben prägt. Das ist die Gnade von Gott, Freude in allen Umständen. Und dann kommt da noch das Wort Wort vor. Und Wort, das wissen wir wahrscheinlich alle, ist ein sehr umkämpfter Begriff in unserer Zeit. Gewisse behaupten ja, es gibt nicht Es gibt keine objektiven Worte, also kein Wort, das für uns alle gilt, was natürlich eigentlich Blödsinn ist. Aber die Leute sagen, oder, was für mich wahr ist, muss für dich nicht unbedingt wahr sein. Aber das ist ein Wortsbegriff, der ganz fest auf technisch, das ist ein technischer Wortsbegriff. Da geht es darum, wie dass man gewisse Fakten, wie man die interpretiert. Und es ist sehr ein faktenbasierter Wortsbegriff. Sehr modern. Aber es gibt auch noch einen anderen Wortsbegriff. Und das ist der Johannes hier braucht. Wenn der Johannes von Wort redet, dann geht es ihm mehr darum, um Beständigkeit, um Verlässlichkeit, um Wahrhaftigkeit. Also die Frage hinter dem Begriff von der Wort ist, bringt mich das, was ich tue, als Ziel? Bringt mich mein Leben dorthin, wo ich hin will? Das ist die Frage. Stellt euch vor, ich würde jetzt mit einem Pfeil und Bogen und ich würde den Pfeil abschiessen und der Pfeil würde schön gerade dorthin gehen, weil ich dorthin gezielt habe. Dann wäre der Pfeil wahr, weil er sein Ziel erreicht. Das wäre ein beständiger Pfeil. Der wäre dann nicht irgendwie krumm oder so, sondern der würde gerade aufs Ziel gehen. Und ich finde es hilfreich, uns Worte so zu vorstellen. Nämlich leben wir so ein Leben, dass es uns ans Ziel bringt. Und sind wir ehrlich, wir wünschen uns doch alle für unser Leben, dass es mit Freude erfüllt ist, dass wir ein erfülltes Leben haben, ein in dem Sinn gutes Leben. Aber die grosse Frage ist, treffen wir Entscheidungen, leben wir so, dass wir auch wirklich zu dem Ziel kommen? Und in Jesus sehen wir Gnade und Wort. Und Wort bedeutet eben, dass Gott uns zeigt, dass vielleicht der Weg, wo wir drauf sind, uns gar nicht an das Ziel führt, das wir gerne hätten. Und Gott will uns auf einen Weg bringen, wo wir wirkliche Freude finden, wo wir wirkliche Erfüllung finden, wo wir wirklich das Leben finden. Er will uns ans Ziel führen. Und das ist gemeint mit Wort und mit Gnade. Und Johannes griff dann den Gedanken noch auf, ziemlich am Ende, wo er noch sagt, plötzlich kommt er hinten führen. Zuerst denkt man, wieso kommt er jetzt mit dem, wo er sagt, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Gottes Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Der Johannes sagt da nicht, das Gesetz war schlecht und jetzt in Jesus ist alles gut. Das Gesetz war auch gut. Das Gesetz war auch ein Geschenk. Die 10 Gebote waren ein Geschenk von Gott. Das Problem ist nicht das Gesetz. Das Problem sind wir Menschen. Das Problem ist, dass wir es nicht fertig bringen, so zu leben, wie sich Gott gedacht hat. Das Problem ist unser Wille. Wir schaffen es nicht, einfach ein bisschen mehr guten Willen zu zeigen. Uns ein bisschen mehr anstrengen reicht nicht. Und darum hat es etwas anderes gebraucht. Es hat Jesus gebraucht, der selber in die Welt hineingekommen ist und uns einen Weg gezeigt hat, den Weg von der Gnade und von der Wort. Das Wort ist, dass er uns zeigt, wenn wir auf dem falschen Weg sind und uns auf den Weg von der Gnade und der Freude bringen. Ja, wie ist das jetzt? Sind wir einfach alles nur Menschen? Und dann menschelt es halt manchmal ein bisschen unter uns. Ich habe schon gesagt, ja, es stimmt, wir haben alle unsere Ecken und Kanten und wir machen alle mal Fehler. Und wir leben nicht so, wie sich Gott gedacht hat. Aber es gibt immer Hoffnung. Und es gibt für jeden von uns und es gibt für die Menschen in unserem Umfeld immer Hoffnung. Darum ist Gott in die Welt hineingekommen, weil wir ihm so viel wert sind, weil er uns Menschen liebt. Darum ist Gott Mensch geworden an Weihnachten. Der Paulus, der hat Weihnachten in einem Vers zusammengefasst, an verschiedenen Stellen, aber da finde ich, das ist ganz schön. Er fasst es so zusammen, im Brief an Titus schreibt er, das ist Weihnachten, so wie der Paulus zusammenfasst, als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters, erschien. Weihnachten zeigt uns die Menschenfreundlichkeit von Gott. Gott wird Mensch und macht sich verletzlich, um uns zu dienen und uns zu retten. Gott wird Mensch und mit Jesus ist das Ende von aller Religion gekommen. Wir brauchen keine Tempel, keine Priester, keine Opfer mehr. weil Gott Mensch geworden ist. Gott wird Mensch, um uns zu zeigen, was Gnade und Wort wirklich ist. Und du? Wie antworten wir, wie antwortet jeder Einzelne von uns auf den menschenfreundlichen Gott? Was sagen wir zu Jesus, der sich verletzlich macht, der uns dient, der uns retten will? Was ist unsere Antwort auf den menschenfreundlichen Gott? Und vielleicht ist heute so ein Moment an diesem Weihnachtsfest, wo du einfach für dich das beten darfst und zu Jesus sagen: Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich. Danke, dass du Mensch geworden bist. Danke, dass du gezeigt hast, wer du wirklich bist. Gott ist nicht weit weg, sondern er ist der menschenfreundliche Gott, der in die Welt hineinkommt und uns dient, uns rettet. Und ich werde jetzt einfach noch beten und vielleicht für den einen oder anderen beten, der das heute ganz neu wieder sagen möchte. Und Jesus, ich danke dir so viel mal, dass wir heute für Weihnachten feiern. Danke, dass du Mensch geworden bist. Und dass du gezeigt hast, wie wertvoll wir dir sind. Danke, dass du dich verletzlich machst, dass du uns dienst. Und danke, dass du uns gezeigt hast, was Wort und Gnade ist. Und ich bitte dich jetzt einfach für uns alle, die da sind, die zulassen, dass wir dürfen neu, vielleicht gerade das erste Mal, verstehen, wie sehr wir dich brauchen. Dass es nicht reicht, dass wir uns einfach ein bisschen mehr anstrengen. Dass das nicht wirklich etwas verändert. Jesus, wir brauchen dich. Und das wollen wir ganz bewusst auch sagen an Weihnachten heute. Amen.